True Crime. In der heutigen Folge Alfred Packer, der Menschenfresser von Colorado. Im Februar 1874 begibt sich eine sechsköpfige Gruppe von Goldschürfern, angeführt von Alfred Packer, auf eine lebensgefährliche Mission. Die Männer wollen einen zugeschneiten Gebirgspass in den Rocky Mountains überqueren. Nach 2 Monaten taucht Packer wieder auf. Alleine. Was mit seinen Begleitern geschehen ist, weiß er angeblich nicht. Goldfieber. Im November 1873 machte das Gerücht die Runde, man sei auf gewaltige Goldvorkommen in der Gegend von Breckenridge, Colorado gestoßen. Die Geschichte besaß insofern Glaubwürdigkeit, weil man in diesem Gebiet bereits seit 1859 erfolgreich nach Gold schürfte. Die betreffende Stelle befand sich westlich der Großstadt Denver, unweit des bekannten Skiorts Aspen im San Juan-Gebirge, am Teil der Rocky Mountains. Die Nachricht verbreitete sich bis in den Bingham Canyon nahe Salt Lake City, Utah. Auch dort gab es Erzminen, die Gold, Silber, Blei und vor allem Kupfer förderten. 20 Erschürfer, die mit ihrer Ausbeute unzufrieden waren, beschlossen spontan, die Chance beim Schopf zu packen und ins rund 750 Kilometer entfernte Breckenridge aufzubrechen. Die Männer kannten sich untereinander kaum. Sie waren eine reine Zweckgemeinschaft. Ihnen war auch bewusst, dass vor ihnen eine gefährliche Reise lag, angesichts des beginnenden Winters und der schwer zu bewältigenden Gebirgspassage. Dieses Risiko nahmen sie bewusst in Kauf, weil sie hofften, sich so vor allen anderen Konkurrenten die besten Parzellen sichern zu können. Nutzloser Ballast mit Ortskenntnissen. Laut George Tracy, einem Mitglied der Expedition, traf man nach 40 Kilometern nahe Provo, Utah, auf einen Mann, der sich ihnen als Alfred Packer vorstellte. Als er vom Ziel ihrer Reise hörte, wollte er sich der Gruppe sofort anschließen. Aber der 31-jährige Packer führte weder Geld noch passende Ausrüstung mit sich. Er wäre nur nutzloser Ballast gewesen. Der Fremde spürte die Vorbehalte gegen seine Person. Er behauptete, er sei selbst Erschürfer und könne ihn zudem als Führer dienen. Er kenne sich in dem fraglichen Gebiet im San Juan-Gebirge hervorragend aus. Das änderte die Lage. Keiner der Expeditionsteilnehmer verfügte über genauere Ortskenntnisse in Colorado. Es machte also Sinn, den Mann mitzunehmen. Auf dem Mormonenpfad. Doch sie hatten sich schwer getäuscht. Im Verlaufe des Trips gewann sie zunehmend den Eindruck, Packer habe hinsichtlich seiner Ortskenntnisse geschwindelt. Als Führer war er auf jeden Fall nicht zu gebrauchen. Stattdessen war er faul und unbelehrbar. Er geriet ständig in Streit mit Frank Müller, einem der Schürfer. Und er war gierig auf ihre Vorräte. Es war ihm nicht einmal peinlich, um Essen förmlich zu betteln. Zum Nahrungserwerb konnte er selbst nichts beitragen, weil er lediglich mit einem Revolver bewaffnet war, aber kein Gewehr mit sich führte. Die Gruppe kam kaum voran. Sie folgte dem Mormon Trail, der zu dieser Jahreszeit bereits zugeschneit war. Der Wegverlauf war häufig nicht mehr zu erkennen. Die Pferde und Fuhrwerke blieben wieder und wieder stecken. Die Männer navigierten nur noch mit dem Kompass und irrten durch die weiße Winterlandschaft. Die Vorräte gingen rasch zur Neige. Sie mussten auf das Pferdefutter zurückgreifen und bald würden sie die Pferde selbst schlachten müssen. Häuptling Urey. In dieser schwierigen Situation stießen sie am 21. Januar 1874 auf ein Lager des Häuptlings Urey nahe Montrose im nordwestlichen Teil des Bundesstaates Colorado. Urey führte den Stamm der Uncompahgre aus dem Volk der Ute an. Der Hunger obsiegte über die Sorgen der Männer, wie der Stamm auf ihr Erscheinen reagieren würde. Sie hatten Glück. Teile des Ute-Volkes befanden sich damals tatsächlich in einem gewaltsamen Konflikt mit Siedlern und Armee. Nicht so der Uncompahgre-Stamm. Häuptling Urey hatte sich Zeit seines Lebens für eine friedliche Koexistenz mit den Weißen eingesetzt. Dementsprechend empfing er die hungernden und durchgefrorenen Gäste. Er versorgte die 21 Männer mit Essen und Unterkünften. Als er von ihren Plänen erfuhr, die sie in seine Gegend geführt hatten, riet er ihnen eindringlich davon ab, die Reise sofort fortzusetzen. In dieser Jahreszeit seien die Gebirgspässe viel zu gefährlich. Der Schnee bleibe dort so hoch liegen, dass die Männer darin völlig versinken würden. Er riet ihnen, bis zum Frühjahr zu warten. Bis dahin seien sie selbstverständlich seine Gäste. Der Stamm würde seine Vorräte mit ihnen teilen. Ungeduldig. Ein Teil ließ sich überzeugen. Doch Anfang Februar wurden 11 Erdsucher ungeduldig. Sie wollten vor allen anderen zu den Minen gelangen und sich die besten Schürfplätze sichern, obwohl die Schneefälle noch andauerten. Uray merkte, dass sich die Männer von ihrem Vorhaben nicht abbringen ließen. Er schilderte ihnen detailliert, wie sie die Berge am besten umgehen konnten, um zur Indianeragentur Los Pinos zu gelangen, die sich in der Nähe der Minen befand. Er gab ihnen zudem Proviant mit. Alfred Packer jedoch behauptete, er kenne einen kürzeren Weg, der direkt durch die Berge führe. Die Schürfer waren sich uneins. George California Noon, Frank Butcher Miller, James Humphrey, Israel Swan und Shannon Wilson Bell schlossen sich Packer an und verließen am 9. Februar 1874 das Lager. Eine fünfköpfige Gruppe um Oliver D. Lutzenheiser verließ sich lieber auf die Empfehlung von Häuptling Uray. Die Männer folgten bei schlechtem Wetter und eisigen Temperaturen größtenteils dem Lauf des Gunnison River. Doch obwohl sie am Fluss blieben, gingen ihnen die Vorräte aus, bevor sie ihr Ziel erreichen konnten. Die Männer waren dem Hungertod schon nahe, als Kuhhirten sie nahe der Gemeinde Gunnison fanden. Sie nahmen die Männer mit in ihr Lager, wo sie bis Ende April verblieben. Verschollen. Vor der Packer-Gruppe lagen rund 120 Kilometer Fußmarsch. Die Goldschürfer hatten keine Schneeschuhe im Gepäck und trugen keine zweckmäßige Kleidung, die sie gegen die eisige Kälte in den Bergen geschützt hätte. Sie führten lediglich zwei Gewehre, eine Pistole, etwas Munition, ein Messer, ein Beil und einige wenige Streichhölzer, jedoch kein Feuerstein mit sich. Aber das Schlimmste war, ihre Lebensmittelvorräte reichten noch nicht einmal für 14 Tage. Und diese Menge würden sie mindestens benötigen, um die Wegstrecke zu bewältigen. Vorausgesetzt, sie konnten den Schnee und die Berge tatsächlich bezwingen. Es vergingen mehr als 2 Monate, ohne dass man vom Verbleib der zweiten Gruppe etwas erfuhr. Dann torkelte am 16. April 1874 ein Mann über einen noch zugefrorenen See, die Füße in zerrissenen Lumpen gepackt, auf die Indianeragentur Los Pinos zu. Als er dort eintraf, bat er um Essen und Unterkunft. Schneeblind. Der Fremde trug ein Gewehr bei sich, ein Messer, ein Tornister und eine Kaffeekanne aus Stahl. Die Leute, die sich in der Agentur aufhielten, halfen ihm an den Tisch und stellten ihm etwas zu essen hin. Nach einigen Bissen erbrach er aber alles wieder. Er habe lange gehungert. Seine Verdauung habe sich umgestellt, entschuldigte sich der Mann. Er heiße Alfred Packer. Man reichte ihm Whisky. Nach ein paar Schlucken berichtete Packer, was ihm widerfahren war. Er erzählte von Utah und der Reise in die Berge. Von Häuptling Uray. Und schließlich auch von den Ereignissen der letzten beiden Monate. Er behauptete, schneeblind geworden zu sein. Seine Gruppe habe ihn daraufhin zurückgelassen, weil sie aufgrund ihrer Geringvorräte nicht hätten warten können, bis er wieder genesen sei. Sie hätten ihm ein Gewehr dagelassen und seien verschwunden. Eigentlich sei er davon ausgegangen, dass sie Hilfe schicken würden, sobald sie eine Siedlung erreicht hätten. Doch es sei niemand gekommen. Wo seine Kameraden abgeblieben seien, vermochte er nicht zu sagen. Er habe sich von Wurzeln und Rosenknospen ernährt, um zu überleben. Als es zu tauen begann, habe er sich zur Agentur durchgeschlagen. Die Zuhörer wollten die Geschichte nicht so recht glauben. Dieser Packer sah nicht wie einer aus, der dem Hungertod ins finstere Antlitz geblickt hatte. Sein Gesicht wirkte eher gedunsen. Auf den Rippen hatte er noch reichlich Fleisch. Die echten Hungerleider, die ihnen in der Vergangenheit begegnet waren, waren nur noch ausgezehrte, klapprige Skelette mit Haut gewesen. Packer lässt es krachen. Packer behauptete, er habe kein Geld. Deshalb verkaufte er sein Winchester-Gewehr an Major Downer, den Friedensrichter in der Indianeragentur, der ihm dafür $10 gab. Er verweilte insgesamt 10 Tage in der Agentur, um sich zu erholen. Dann kündigte er an, in seine Heimatstadt Pennsylvania zurückkehren zu wollen. Die notwendigen Vorräte dazu wollte er sich in der benachbarten Stadt Sawatch besorgen. In Sawatch nahm er sich ein Zimmer in Dolan's Saloon. Der Eigentümer Larry Dolan erzählte später, er habe während seines Aufenthalts bei ihm rund $100 hingeblättert. Einmal habe er sogar angeboten, ihm $300 zu leihen. Im Gemischtwarenladen von Otto Mears habe er in der Zeit weitere $78 ausgegeben. Zudem behaupteten Zeugen, sie hätten bei Packer mehrere unterschiedliche Geldbörsen bemerkt. Woher hatte er plötzlich so viel Geld? Hatte er nicht gesagt, er sei vollkommen abgebrannt, als er aus der Wildnis zurückgekehrt war? Packer ließ sich fast täglich im Saloon volllaufen. Wenn er betrunken war, erzählte er über die 2 Monate in den Bergen. Jedes Mal, so schien es, bot er eine andere Version seiner Geschichte feil. Oft genug widersprach sich seine Darstellung der Ereignisse. Bald begannen die Leute über ihn zu reden. Band er ihn nur einen Bären auf? War er bloß ein Aufschneider? Was war mit den anderen 5 Männern geschehen? Weshalb blieben sie verschwunden? Verheimlichte er ihnen etwas? Begegnung mit Preston Nutter. Preston Nutter hatte den Winter im Lager von Häuptling Urai verbracht. Er kam mit 2 weiteren Mitgliedern der ursprünglichen Expedition nach Swatche und traf Packer in Dolan's Saloon. Er fragte ihn, wo die anderen 5 Männer aus seiner Gruppe abgeblieben seien. Diesmal erzählte Packer, er habe sich auf der Reise nasse Füße geholt. Bei den Minusgraden sei das lebensgefährlich gewesen. Er habe daher ein Feuer gemacht, um sich aufzuwärmen. Die anderen hätten aber nicht auf ihn warten wollen. Sworn habe ihn mit einem Gewehr dagelassen. Dann seien sie davongezogen. Kurz darauf habe ein Schneesturm eingesetzt, der ihn in seinem provisorischen Lager festhielt. Die Kameraden seien nie zurückgekehrt. Sie hatten ihn, so seine Mutmaßung, einfach aufgegeben. Seine Überlebenschancen seien ja praktisch gleich 0 gewesen. Er sei jedoch auf eigene Faust losgezogen, habe sich hauptsächlich von Rosenknospen und ab und an einem Eichhörnchen ernährt, das er schießen konnte. Unbefriedigend. Nutter empfand die Erklärung unbefriedigend. Packer sah gut genährt aus. Es wollte ihm nicht in den Kopf, warum 5 Bergleute, die sich in Colorado nicht auskannten, ausgerechnet ihren Führer zurücklassen sollten. Das kam doch unter diesen Bedingungen fast einem Selbstmord gleich. Preston Nutter fand es auch merkwürdig, dass Israel Sworn Packer einfach sein Gewehr überlassen hatte und ihm alles Gute gewünscht haben sollte. Sie hatten damit schließlich nur noch eine weitere Langwaffe zur Jagd. Würde man so etwas machen, wenn das schiere Überleben davon abhing? Wo war außerdem Packers Revolver abgeblieben, den er noch getragen hatte, als er Urays Lager verlassen hatte? Woher kam das viele Bargeld? Als er sich ihnen anschloss, war er noch komplett blank gewesen. Nutter bemerkte auch, dass Packer ein Jagdmesser bei sich führte, das einst Frank Butcher Miller gehört hatte. Nutter fragte Packer, wie er an das Messer gekommen sei. Packer erklärte, Miller habe es in einem Baum stecken lassen und es dort vergessen. Nutter glaubte ihm kein Wort seiner Geschichte und sagte es ihm auf den Kopf zu. Der Streit schaukelte sich hoch. Beleidigungen flogen hin und her. Am Ende äußerte Nutter, dass er dafür sorgen würde, dass man Packer hängen würde für das, was er den anderen angetan habe. Kurz darauf traf die Gruppe um Oliver Lutzenheiser in der Indianeragentur Los Pinos ein. Der Leiter der Agentur, General Charles Adams, begrüßte die Überlebenden und erzählte ihnen vom Schicksal ihres Kameraden Alfred Packer. Lutzenheiser konnte nicht glauben, was er da zu hören bekam. Er hielt es für undenkbar, dass die 5 Verschollenen einen Mann zurückgelassen hätten, egal wie bedrohlich die Lage auch gewesen sein mochte. Lutzenheiser bat Adams, Packer unter einem Vorwand in die Agentur zu locken, damit man ihn dort eingehender befragen könnte. Wie wäre es, wenn man ihn bitten würde, eine Suchexpedition nach den vermissten Männern anzuführen? Diese Bitte konnte er kaum ausschlagen, wenn er sich nicht verdächtig machen wollte. General Adams ließ sich von dem Vorschlag überzeugen und entsandte einen Boten nach Swatche, der Packer dort nur kurz vor seiner geplanten Abreise nach Pennsylvania erwischte. Neue Erkenntnisse. Der Kurier, der Packer zurück in die Indianeragentur begleitete, hatte auch Preston Nutter kennengelernt. Er erzählte ihm brühwarm vom neuen Reichtum Packers, dass er sich unter anderem auch ein Pferd und einen Sattel gekauft hatte und dass er sich im Besitz von Gegenständen befand, die wohl ursprünglich den verschollenen Expeditionsmitgliedern gehörten. Als General Adams von diesen Details erfuhr, stellte er Packer zur Rede. Dieser wiederholte seine Aussage, die er auch bei der ersten Befragung durch Adams abgegeben hatte. Er zeigte sich erstaunt und zugleich besorgt, dass man bisher noch nichts vom Schicksal der vermissten 5 Kameraden in Erfahrung gebracht hatte. Lutzenheiser wollte wissen, woher Packers plötzlicher Reichtum kam. Packer gab an, dass er in Swatche ein privates Darlehen aufgenommen habe. General Adams bot an, einen Mann in die Stadt zu schicken, um den Kreditgeber zu befragen. Wenn dies der Wahrheit entspräche, habe Packer doch bestimmt nichts dagegen. Packer zögerte kurz, erklärte sich dann aber einverstanden. Der entsandte Bote benötigte nicht lange. Doch was er zu berichten hatte, schürte das Misstrauen gegenüber Packers Erzählung. Er habe mehrere Zeugen gesprochen. Sie alle hätten übereinstimmend berichtet, dass Packer bereits mit viel Bargeld in Swatche eingetroffen sei. Zudem hätten sie beobachtet, dass sich mehrere Geldbörsen in seinem Besitz befanden. Niemand aus der Stadt habe ihm Geld geliehen. Streifen getrockneten Menschenfleischs. Während General Adams sich noch mit der Gruppe um Lutzenheiser über das weitere Vorgehen beriet, trafen zwei Angehörige des Ute-Stammes in der Indianeragentur ein. Sie seien auf der Jagd gewesen. Dabei hätten sie auf einem Hügel in der Nähe der Stadt Menschenfleisch gefunden. Fleisch von weißen Männern. Zum Beweis hielten sie Streifen getrockneten Menschenfleischs in den Händen. Den Berichten zufolge fiel Packer daraufhin in Ohnmacht. Als er wieder zu Sinnen kam, bettelte er um Gnade. Er schwor, ein umfassendes Geständnis abzulegen. Dieses eröffnete er mit der Bemerkung: Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Menschen gezwungen waren, sich gegenseitig aufzuessen. Das erste Geständnis. Hermann Lauter arbeitete für die Agentur. Er protokollierte das Geständnis, das Alfred Packer am 8. Mai 1874 ablegte und zum Abschluss mittels Unterschrift bestätigte. Packer behauptete, seine Gruppe habe das Lager von Häuptling Urey mit einem Vorrat an Lebensmitteln für 14 Tage verlassen. Doch das unwegsame Gelände, die widrigen Witterungsbedingungen und der damit einhergehende höhere Energieverbrauch hätten dafür gesorgt, dass die Vorräte bereits viel früher aufgebraucht waren. Angesichts der Extremkälte hätten sie keine Wildtiere gesichtet. Die Bäche und Seen seien zugefroren gewesen, Angeln nicht möglich. Ihr Nahrungsangebot beschränkte sich in den nächsten Tagen auf Kiefernharz, Rosenknospen und einige wenige Wurzeln, die genießbar waren. Der Hunger nahm immer mehr zu. Die Männer hätten sich gegenseitig beäugt, auf beunruhigende Weise, wie Packer es ausdrückte. Er habe dann ihr notdürftiges Lager verlassen, um nach trockenem Brennholz zu suchen. Als er zurückgekehrt sei, hätten 4 Männer aus der Gruppe um den toten Israel Swan herumgestanden. Swan sei mit einem Beil erschlagen worden. Die anderen hätten begonnen, den Leichnam zu zerlegen. Er habe sich ihnen dann angeschlossen. Bei der Leiche hätten sie zudem mehrere tausend Dollar gefunden, die sie untereinander aufgeteilt hätten. Gemeinsame Sache. Sie hätten dann gemeinsam die essbaren Teile von Swans Körper verzehrt. Er selbst habe zudem Swans Gewehr an sich genommen. In den nächsten beiden Tagen sei ihnen jedoch erneut kein Jagdglück vergönnt gewesen, sodass sie erneut hungern mussten. Er, Nun, Humphrey und Bell hätten sich dann heimlich abgesprochen, Frank Miller zu töten. Miller sei ein untersetzter Typ gewesen, mit noch etwas mehr Fleisch auf den Rippen. Ein Beilieb habe ihn niedergestreckt, als er sich gerade nach Feuerholz bückte. Anschließend hätten ihn seine Kameraden geschlachtet und gegessen. Packer behauptete, bei dieser Gelegenheit in den Besitz von Millers Messer gekommen zu sein. Zudem habe man seinen Anteil an Swans Barschaft unter den übrigen 4 aufgeteilt. Die verbliebenen Männer hätten sich wieder in Bewegung gesetzt, doch der Winter in den Rocky Mountains sei unerbitterlich gewesen. Sie seien kaum vorangekommen, hätten fast nichts sehen können vor lauter Schnee und peitschendem Wind. Als nächstes hätte Humphrey dran glauben müssen, dann Nun. Schließlich seien nur noch Bell und er übrig geblieben, so Packer. Der Pakt. Sie hätten sich beim Namen des Allmächtigen geschworen, sich niemals zu töten und aufzuessen. Beide hätten zu diesem Zeitpunkt jeweils ein Gewehr und mehrere tausend Dollar aus Swans Besitz besessen. Sie seien zuversichtlich gewesen, zu zweit mit dem kleinen Angebot an Wild, das sich ab und an zeigte, über die Runden zu kommen. und sie hätten sich geschworen, niemals darüber zu sprechen, dass sie angesichts der Umstände zu Kannibalen geworden seien. Niemand würde verstehen, dass ihr Vorgehen überlebensnotwendig gewesen sei. Stattdessen würden sie den Leuten erzählen, dass ihre vier Kameraden den widrigen Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen seien. Doch der Friede währte nur wenige Tage, in denen sie sich von Wurzeln und einem Hasen, den sie erlegen konnten, ernährten. Erschöpft errichteten sie ein Lager an einem großen See, dessen Ufer mit Hemlock-Tann dicht bewachsen war. Nach mehreren Tagen sei Bell plötzlich ausgerastet und habe geschrien, dass er es nicht mehr länger aushalten könne. Vollgeschlagen. Er habe Packer gesagt, dass einer von beiden nun sterben müsse, damit wenigstens einer noch eine Überlebenschance habe. Bell habe sich eine Flinte geschnappt und sei auf Packer zugestürmt. Er habe ihm mit dem Gewehr den Schädel einschlagen wollen, doch er habe dem Hieb rechtzeitig abwehren können. Packer habe den Augenblick genutzt, sich das Beil genommen und den Angreifer am Kopf getroffen. Er habe den Toten dann zerlegt und alles über dem Feuer gebraten, was ihm essbar erschien. Er habe sich im Lager den Bauch regelrecht vollgeschlagen, dann den Rest als Proviant eingepackt. Schließlich habe er sich wieder auf den Weg begeben, auch wenn er nicht so recht wusste, wo er sich genau befand. Und natürlich habe er zuvor Bells Taschen geplündert und dessen Beute einen Teil eingesteckt. Nach einer Weile habe er einen Hügel erklommen, von dem aus er die Indianeragentur erkennen konnte. Er habe dort die Fleischstücke, die er noch bei sich führte, einfach weggeschmissen und gehofft, dass sich Wildtiere darüber hermachen würden. Es sei ihm jedoch schwer gefallen, dies zu tun. Denn er müsse zugeben, dass ihm das Menschenfleisch gemundet habe und insbesondere die Bruststücke vorzüglich geschmeckt hätten. Lutzenheiser und die anderen Mitglieder der Expedition glaubten Packer kein Wort. Bell sei zum Beispiel jemand gewesen, der bereitwillig sein Leben für andere geopfert hätte, wenn es die Situation erfordert hätte. So jemand würde doch in einer Notlage nicht plötzlich losziehen und Menschen abschlachten. Ein Suchtrupp wird entsandt. General Adams beschloss, einen Suchtrupp zusammenzustellen. Vielleicht würde man sich mehr Klarheit verschaffen, sobald man endlich die Leichen gefunden hätte. Er fragte die beiden Ute-Stammesmitglieder, ob sie einen See kennen würden, der Packers Beschreibung entsprach. Sie beschrieben eine Stelle, die etwa 80 Kilometer von der Agentur entfernt lag. Hermann Lauter führte den Suchtrupp an. Er bestand neben 5 Goldschürfern aus Utah aus mehreren Mitarbeitern der Agentur sowie Alfred Packer, der die Gruppe durch die Berge begleiten sollte. Nach 2 Wochen erreichten sie Lake Fork am Gunnison River. Dort vermuteten die Ute das fragliche Lager. Doch Packer behauptete, er kenne die Gegend nicht wieder. Lutzenheiser beschimpfte ihn daraufhin als Lügner und Mörder. Er verlangte, dass man den Mann direkt am nächsten Baum aufknüpfe. Vorläufig blieb Packer aber auf freiem Fuß. Der Suchtrupp konnte keine Spur der Vermissten finden und kehrte schließlich um. Auf dem Rückweg unternahm Packer dann einen Mordanschlag auf Lauter. Irgendwie war es ihm gelungen, ein großes Messer in seiner Kleidung zu verstecken, mit dem er nun den Anführer angriff. Die übrigen Männer konnten ihn jedoch überwältigen. Neues Geständnis. Als General Adams von dem Attentat hörte, ließ er Packer nach Suace bringen und dort ins Gefängnis sperren. Bisher hatte er Packers Schilderung noch Glauben schenken wollen, doch der scheinbar unmotivierte Angriff auf seinen Angestellten Lauter warf ein anderes Licht auf die Vorfälle. Während der Inhaftierung revidierte Alfred Packer sein Geständnis. Er behauptete nun, seine Gruppe sei in einen schweren Schneesturm geraten, eine Orientierung im Gelände sei nicht mehr möglich und die Vorräte rasch aufgebraucht gewesen. Sie hätten kein Wild entdecken können, auch das Angeln sei unmöglich gewesen. Ihnen seien zudem die Streichhölzer ausgegangen. Sie hätten sich beholfen, indem sie Holzkohleglut in einer Kaffeekanne aus Stahl transportiert hätten. Am Ende hätten sie aus Verzweiflung ihre Schuhe über dem Feuer geröstet und versucht, das Leder zu essen. Schutz in einer Senke. Das sei der Punkt gewesen, an dem die Männer einen Pakt geschlossen hätten. Wenn einer von ihnen an Hunger versterben würde, dürften die anderen seine Leiche verspeisen. Sie seien weitergezogen, hätten aber praktisch keine weitere Nahrung gefunden. Nach mehreren Tagen sei Ice Real Swan zusammengebrochen, die anderen ebenfalls völlig erschöpft gewesen. Sie hätten Schutz in einer Senke nahe eines Sees gesucht, die von Kiefern umstanden war. Kurz darauf sei Swan an Hunger und Kälte gestorben. Sie hätten gemeinsam seinen Leichnam verspeist. Das sei etwa 10 Tage nach dem Aufbruch aus dem Lager der Ute geschehen. 4 oder 5 Tage später sei James Humphrey erfroren, dessen Leiche den anderen ebenfalls als Nahrung gedient habe. Packer behauptete bei dieser Gelegenheit eine Geldbörse mit $133 in Humphreys Kleidung entdeckt zu haben, die er heimlich an sich genommen habe. Erschossen. Einige Zeit später sei er Holz sammeln gegangen. Als er zurückgekehrt sei, habe Frank Miller tot dagelegen. Die anderen beiden hätten behauptet, es sei ein Unfall gewesen. Miller wurde auch gegessen. Dann habe Shannon Bell George nun erschossen, dieses Mal in voller Absicht, um an sein Fleisch zu gelangen. Packer blieb bei seiner ursprünglichen Version, dass er und Bell eine Art Waffenstillstand vereinbart hätten, den Bell jedoch gebrochen habe, als er ihn mit einem Gewehr angriff. Doch er habe ausweichen können, der Schaft sei gegen einen Baumstamm gekracht und die Flinte zerstört worden. Da habe er Bell mit seinem Revolver erschossen. In seinem ersten Geständnis hatte er noch angegeben, Bell mit dem Beil erschlagen zu haben. Er gab nun auch zu, die Toten beraubt zu haben, weil sie die Sachen doch eh nicht mehr gebrauchen konnten. Abgesehen von den $133, die er Humphrey abgenommen haben wollte, machte er jedoch keine konkreten Angaben dazu, was er den Toten gestohlen hatte. 5 Leichen in einer Kiefernsenke. Im August 1874 reiste der Zeichner und Illustrator John A. Randolph über den Slumgullion Gebirgspass. Er war im Auftrag des Harper's Weekly Magazines unterwegs nach Colorado. Oberhalb von Lake Fork am Ufer des Gunnison River entdeckte er am Fuß des Passweges 5 männliche Leichname. Die Toten lagen in einer Senke, die mit Hemlock-Tannen umsäumt war. Die Fundstelle entsprach der Beschreibung aus Packers zweitem Geständnis und war nur gut 3 Kilometer von der heutigen Gemeinde Lake City entfernt, in südöstlicher Richtung. Was Randolph sofort ins Auge stach, die Toten trugen keine Schuhe mehr und hatten sich stattdessen Stoffstücke um die Füße gebunden. Vermutlich stammten sie von zerrissenen Decken und Kleidungsstücken, die am Lagerplatz verstreut herumlagen. Einer der Leichen fehlte der Kopf. Bei 2 Leichnamen waren aus der Brust und den Oberschenkeln größere Stücke Fleisch herausgetrennt worden. Mehrere Fleischreste lagen noch auf dem Boden herum. Hatte jemand die Toten mit einem Messer zerlegt? Oder waren Wildtiere an die Kadaver gegangen? Für Randolph war dies nicht klar ersichtlich. Der Zeichner fertigte eine detaillierte Skizze an, auf der Zustand jeder einzelnen Leiche festgehalten war. Anschließend benachrichtigte er die Behörden in Lake City. Die Zeichnung und die Schilderung Randolphs erschien 2 Monate später, am 17. Oktober 1874 im Harper's Weekly Magazine. Amtliche Untersuchung. W.F. Ryan, der Gerichtsmediziner des zuständigen Hinsdale County, eilte mit 20 Freiwilligen zum Tatort. Preston Nutter, Mitglied der ursprünglichen Expedition in Utah, identifizierte die Toten als die vermissten 5 Goldschürfer. Bei der Leiche ohne Kopf handelte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Frank Miller. Bei der nun folgenden Beschreibung des Tatorts ist zu beachten, dass der Bergungstrupp kein schriftliches Protokoll anfertigte, obwohl mit Ryan eine Amtsperson anwesend war. Daher sind die Beobachtungen der Beteiligten lediglich durch Zeugenaussagen in späteren Gerichtsverfahren dokumentiert. Die Leichname wiesen Spuren extremer Gewalteinwirkung auf. Die Leichen von Frank Miller und Isaac the Swan waren nahezu vollständig skelettiert, was auf das Werk von Aasfressern schließen ließ. Auch das Verschwinden von Millers Kopf führte man auf Tiere zurück, die den Schädel in ihr Versteck verschleppt hatten. Unterschiedlicher Verwesungsgrad. James Humphrey und George Noon waren nur teilskelettiert. Die Beinknochen lagen frei, der Torso enthielt noch die verwesenen Eingeweide. Die Gesichter waren zwar ebenfalls in Verwesung begriffen, aber die Gesichtszüge noch klar erkennbar, die Behaarung an Schädel und Kinn vorhanden. Nach dem Augenschein war die Fäulnis bei Humphrey etwas weiter fortgeschritten. An den Leichnamen waren deutliche Schädelverletzungen erkennbar, die von einem Schlag mit einem Beil herrühren konnten. Zudem waren an den Skeletten mehrere Knochenbrüche sichtbar. Der Zustand von Shannon Bells Leiche sprach dafür, dass er als letztes aus der Gruppe ums Leben gekommen war. Der Körper lag mit weit gespreizten Beinen und ausgestreckten Armen auf dem Rücken. Beine und Arme waren schon teilweise bis auf die Knochen verwest, doch die Hände waren zum Beispiel noch vollständig erhalten, die Haut dort noch nicht zerstört. Auch das Gesicht und die Haare waren nahezu intakt geblieben. Der übrige Körper war jedoch zu einer modrigen Masse verquollen. Das Schädeldach war offen. Gehirnsubstanz war ausgetreten und hatte sich auf dem Boden verteilt. Widersprüche. Bei Noon, Humphrey und Bell waren Fleisch und Muskeln an einigen Stellen augenscheinlich mit einem Messer entfernt worden. Darauf deuteten entsprechende Kerben an den Knochen hin, die aller Wahrscheinlichkeit nicht auf Wildfraß zurückzuführen waren. Die inneren Organe und das Rückenmark der Toten waren davon nicht betroffen. Zumindest ließen sich dort keine vergleichbaren Spuren ausmachen. Die Auffindesituation widersprach in mehreren Punkten den Geständnissen, die Alfred Packer bislang abgelegt hatte. Die Toten lagen alle an einem Platz und waren nicht an unterschiedlichen Orten ums Leben gekommen, wie Packer behauptet hatte. Nur an drei Leichen fanden sich Hinweise, die auf Kannibalismus schließen ließen. Packers Geschichte über das gemeinschaftliche Verspeisen der Toten, die einer nach dem anderen am Hunger- oder Kältetod verstorben waren, war damit ebenfalls zweifelhaft. Tatsächlich entdeckte der Gerichtsmediziner neben den Leichen auch ein Gewehr, das in mehrere Teile zerbrochen war. Doch die Spuren deuteten eher darauf hin, dass der Täter mit der Waffe eines der Opfer niedergeschlagen hatte und der Schaft dabei zu Bruch ging. Es war zumindest nicht zu erkennen, dass die Flinte an einem der umstehenden Bäume zerschellt war. Theorie zum Tathergang. Die in Fetzen gewickelten Füße bestätigten zumindest, dass die Männer in ihrer Verzweiflung ihre Schuhe zu essen versucht hatten. In diesem Punkt hatte Packer also vermutlich die Wahrheit erzählt, doch Ryan und der Suchtrupp waren der Ansicht, dass Packer seine Kameraden kaltblütig ermordet hatte. Diese Tat hatte sich außerdem wohl zu einem früheren Zeitpunkt zugetragen, als er ihn in seinem Geständnis weismachen wollte. Nach Meinung der am Tatort Anwesenden hatten sich die Morde bereits ereignet, als die Vorräte ursprünglich zur Neige gegangen waren oder unmittelbar davor. Denn es fanden sich laut den Zeugenaussagen Hinweise darauf, dass noch nicht alle Bestände restlos aufgebraucht waren. Möglicherweise hatte Packer darauf gehofft, an die restlichen Lebensmittel zu gelangen, den Begleitern ihre Wertgegenstände zu entwenden und dann alleine aus der Wildnis zu entkommen. Doch er sei von einem Schneesturm überrascht worden, so die weitere Mutmaßung, der ihn zum Bleiben zwang. Nur einige Schritte vom eigentlichen Tatort entfernt gab es nämlich einen notdürftig zusammengezimmerten Unterstand, in dem einige Dinge aus dem Besitz der Toten lagerten. Dort habe sich Packer 2 Monate aufgehalten. Und wenn ihn der Hunger drängte, habe er sich an den Leichnam seiner Begleiter bedient. Angesichts der Minusgrade, die zwischen Februar und April 1874 herrschten, konnte man davon ausgehen, dass das Fleisch in dieser Phase nicht verwest war. Nicht alles passt. Es gab allerdings ein Detail, das nicht zu diesem Geschehensablauf passte. Die Toten waren in einem unterschiedlichen Verwesungszustand. Waren sie vielleicht doch nicht alle zur selben Stunde gestorben? Ryan und die Freiwilligen beschäftigten sich nicht weiter mit dieser Frage. Nach der Begutachtung des Tatorts bestattete man die Leichen in unmittelbarer Nähe des Fundorts. Anschließend brach man nach Swatche auf. Der Gefangene würde ihnen nun einiges erklären müssen, doch dazu sollte es gar nicht erst kommen. Der Sheriff von Swatche hatte Packer in einer Holzhütte außerhalb der Stadt eingesperrt, weil er um seine Sicherheit fürchtete. Denn inzwischen machten längst Gerüchte die Runde, dass der Inhaftierte seine Kameraden umgebracht habe und ein Kannibale sei. Menschen wurden damals auch wegen weitaus geringfügiger Anschuldigungen gelyncht. Offiziell hatten die Behörden Packer noch keines wirklich schwerwiegenden Vergehens angeklagt. Er saß in Haft, weil er Herman Lauter attackiert hatte. Aber da der Versuch fehlgeschlagen war, die Beweislage etwas dünn war, ob er Lauter tatsächlich etwas antun wollte, drohte ihm nach der gültigen Rechtsprechung deswegen keine ernsthafte Bestrafung. Auf der Flucht. Angeblich waren die Behörden in Swatche daher nicht sonderlich erfreut darüber, diesen Gast auf Kosten des Steuerzahlers zu beherbergen und zu bewachen. Man steckte ihm dem Vernehmen nach einen Nachschlüssel zu seiner Zelle zu und versorgte ihn mit einigen Vorräten. Er konnte ohne Probleme aus seinem Gefängnis entkommen. Packer verriet nie, wer ihn letztlich entkommen ließ. Das oben skizzierte Szenario ist also reine Spekulation hinsichtlich dessen, was sich tatsächlich zugetragen hat. Eines steht allerdings zweifelsfrei fest. Alfred Packer blieb für mehrere Jahre wie vom Erdboden verschluckt. Der Fall geriet trotz der Flucht aber nie in Vergessenheit. Nicht nur die lokale Presse, sondern die Medien im gesamten Land griffen die Story auf und verbreiteten die Details. Gemeinsamer Konsens war alsbald: Packer hatte von vornherein geplant, die Gruppe in eine Falle zu locken, um sie dann zu töten und auszurauben. Kannibalismus kein Thema. Interessanterweise stand das Thema Kannibalismus in der zeitgenössischen Berichterstattung nie im Vordergrund. Viel entscheidender war für die Menschen damals, dass Packer seine Begleiter getäuscht hatte, indem er sich als erfahrener Führer ausgab. Insbesondere Nutter und Lotzenheiser hoben diesen Aspekt immer wieder in Interviews hervor, die sie der Presse gaben. Für heutige Leser mag diese Bewertung seltsam klingen. War Kannibalismus kein Tabu im 19. Jahrhundert? Doch, das war es. Aber im Wilden Westen galten sozusagen andere Gesetzmäßigkeiten. Praktisch jedem Amerikaner war damals das Schicksal der sogenannten Donner Party ein Begriff. 1846 war ein Siedlertrek, der 87 Personen umfasste, unter anderem die Familie Donner in den Bergen der Sierra Nevada Opfer eines überraschenden Wintereinbruchs geworden. Viele Teilnehmer starben. Die Überlebenden hatten sich zum Teil von den Toten ernährt, um die Katastrophe in den Bergen zu überleben. Im Bewusstsein der amerikanischen Bevölkerung hatte sich verankert, du darfst dich in der Einöde, wo dir niemand zur Hilfe kommt, gegebenenfalls über Tabus hinwegsetzen, wenn dein Leben davon abhängt. Aber niemals darfst du andere Menschen in eine schier aussichtslose Situation locken, obwohl du es besser weißt. Genau das hatte Packer getan. Letzteres stellte Hochverrat dar, ersteres hingegen eine lästliche Sünde. Die Geschworenen fällen ihr Urteil. Bis heute herrscht Uneinigkeit darüber, ob Packer nun Alfred oder Alfred mit Vornamen hieß. Tatsache ist, dass in offiziellen Dokumenten aus seiner Militärzeit in Gerichtsakten und auf dem Grabstein der Name Alfred G. Packer angegeben ist. Doch andererseits unterschrieb er selbst auch Dokumente mit Alfred Packer. Und einen seiner Arme zierte ein Tattoo mit der Schreibweise Alfred. Es ist allerdings unklar, ob der Tätowierer nicht möglicherweise einen Fehler gemacht hatte, den Packer später übernahm, weil er vielleicht selber drüber lachen musste. Letzten Endes finden sich beide Varianten in der Literatur. Packer wurde am 21. November 1842 im Allegheny County, Pennsylvania, als Sohn des Ehepaars James und Esther Packer geboren. Die Familie zog vor 1850 aus dem Großraum Pittsburgh nach Clay, Indiana um. Der Vater war Schreiner, während beim Sohn Alfred in der US-Volkszählung von 1860 als Beruf Schusterlehrling angegeben ist. Im amerikanischen Bürgerkrieg. Kurze Zeit darauf verzog Packer von Indiana nach Minnesota, angeblich im Streit mit seiner Familie. Nach Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs 1861 bis 65 meldete er sich freiwillig zur Nordstaatenarmee. Am 22.04.1862 wurde er zum 16. US-Infanterieregiment Kompanie F in Winona, Minnesota eingezogen. 8 Monate später erfolgte in Fort Ontario, New York, die ehrenvolle Entlassung aus dem Militärdienst. Packer litt den Berichten zufolge unter epileptischen Krämpfen, die praktisch jeden zweiten Tag auftraten. Nichtsdestotrotz bemühte er sich am 25.06.1863 in Otuma, Iowa, erneut erfolgreich um die Aufnahme in den Kriegsdienst. Dieses Mal wurde er in das 8. Iowa Cavalry Regiment Kompanie C einberufen. Doch auch hier erfolgte aus den gleichen gesundheitlichen Gründen die Entlassung am 22.04.1864. Nach Ende des Krieges zog Packer gen Westen und verdingte sich als Tagelöhner in einer Reihe von Jobs. So ist bekannt, dass er als Jäger, Fuhrmann, Rancharbeiter und Ackergehilfe arbeitete. Seine gesundheitlichen Probleme, aber auch sein Verhalten führten dazu, dass er nirgends allzu lange in Stellung blieb. Schwieriger Charakter. Die meisten Menschen, die Packer persönlich kannten, beschrieben ihn als schwierigen Charakter, den kaum jemand mochte. Man misstraute ihm, weil er häufig log und mehrfach im Verdacht stand, andere bestohlen zu haben. Zudem zettelte er häufig Streitigkeiten an. Während seiner Jahre im Westen der USA verdingte er sich tatsächlich auch einige Monate als Trackführer. Er schien für diese Aufgabe aber nicht sonderlich talentiert zu sein, wie jene bezeugten, die ihn zu diesem Zeitpunkt erlebt hatten. Mehrfach kam er vom Weg ab und verirrte sich. Zuletzt hangelte er sich von Minenjob zu Minenjob, ohne irgendwo richtig Fuß fassen zu können. Für kurze Zeit war er in Colorado tätig, bevor er dann in Utah landete. Dort traf er dann zufällig auf den Track, den er im Winter 1873-74 auf seiner fatalen Reise durch die Rocky Mountains begleitete. Wiedersehen in Wyoming. Packer blieb nach seiner Gefängnisflucht für 9 Jahre spurlos verschwunden. Am 11. März 1883 hielt sich John Curbison und Fort Fetterman nahe Cheyenne, Wyoming auf. Franchi Cabezon hatte seinerzeit der Gruppe von Goldschürfern angehört, die im November 1873 von Utah nach Colorado aufgebrochen war. Er hatte die Katastrophe unbeschadet überlebt, da er bis zum Frühjahr im Lager von Häuptling Uri geblieben ist. In einem Saloon wurde er nun von einem Mann angesprochen, der Vorräte kaufen wollte. Er erkannte Alfred Packer sofort wieder, auch wenn sich dieser als John Schwarzer ausgab. Cabezon ging zum Sheriff von Cheyenne und informierte ihn über seine Begegnung mit dem flüchtigen Packer. Die Polizei nahm Packer alias Schwarze sofort in Gewahrsam und kontaktierte General Adams. Dieser begab sich umgehend nach Wyoming und identifizierte den Häftling als den gesuchten Packer. Adams überführte den Flüchtigen im Anschluss nach Colorado. Da die Morde in Hinsdale County geschehen waren, kam Packer dieses Mal nicht nach Swatche, dem Sitz des gleichnamigen County, sondern nach Lake City. Und noch ein Geständnis. Am 16. März 1883 legte der Gefangene ein weiteres Geständnis ab. Erneut leitete General Adams das Verhör. Als Grund für seine Flucht gab Packer an, dass er befürchtet habe, einem Lynchmob zum Opfer zu fallen. Das Schloss zu seinem Gefängnis habe er mit einem Taschenmesser geöffnet. Im Anschluss sei er zunächst in Arkansas und Arizona untergetaucht, später dann nach Wyoming weitergezogen. Cheyenne, wo man ihn schnappte, war im Übrigen nur rund 450 Kilometer entfernt von Swatche. In dem damals sehr dünn besiedelten Gebiet war die Wahrscheinlichkeit vergleichsweise hoch, dass ihn jemand wiedererkennen würde. Nach wie vor stritt er ab, den Tod aller Männer zu verantworten zu haben, aber an einem wichtigen Punkt änderte er seine ursprüngliche Aussage ab. Er behauptete nicht länger, dass die Männer jeweils im Abstand von mehreren Tagen und an unterschiedlichen Plätzen ums Leben gekommen seien. Stattdessen wollte er die Morde nun Bell anhängen. Angeblich habe er am fraglichen Tattag die Gegend erkundet und nach Essbarem gesucht. Der verrückte Rothaarige. Als er ins Lager zurückgekehrt sei, habe sich ihm ein grausamer Anblick geboten. Bell habe sich bereits am Morgen, bevor er das Lager verlassen habe, reichlich verrückt benommen. Nun habe der Rothaarige, wie Packer ihn nannte, am Feuer gesessen und ein Fleischstück über der Flamme gegrillt. Das Stück habe er aus dem Bein des deutschen Metzgers, gemeint war Müller, herausgeschnitten, dessen Leichnam sich etwas weiter entfernt am Fluss befunden habe. Müllers Schädel sei von einem Beil völlig zertrümmert gewesen. Die anderen drei hätten tot neben der Feuerstelle gelegen, ebenfalls erschlagen. Teilweise hätte er zwei oder drei Hiebverletzungen an der Stirn erkennen können. Als er sich dem Feuerplatz genähert und Bell ihn bemerkt habe, sei dieser aufgesprungen und mit dem Beil in der Hand auf ihn zugestürmt. Da habe er in Notwehr seinen Revolver gezogen und auf ihn geschossen. Er habe ihn im Bauch erwischt. Bell sei zusammengebrochen und kopfüber in den Schnee gefallen. Er habe sich das Beil geschnappt und ihm den Schädel eingeschlagen. Von Hunger überwältigt. Während er nach dem Beil griff, habe er seinen Revolver fallen lassen, ihn später aber in dem tiefen Schnee nicht wiederfinden können. Er habe sich dann aus herumliegenden Baumstämmen einen Unterstand gezimmert, um sich vor Wind und Schnee zu schützen. Wegen eines Blizzards habe er seinen Unterschlupf längere Zeit nicht verlassen können. Von Hunger überwältigt habe er schließlich die Entscheidung getroffen, sich vom Fleisch der Toten zu ernähren. Er habe für sich keine andere Möglichkeit gesehen, unter diesen extremen Bedingungen zu überleben. Er sei zurück zum Lagerplatz gegangen und habe die Leichen zugedeckt. Anschließend habe er ein neues Feuer entzündet und zunächst das Fleischstück gekocht, das Bell bereits geröstet hatte. In den folgenden 60 Tagen habe er sich häufiger auf diese Art ernähren müssen, da jeglicher Versuch, aus dem Gebiet zu entkommen, gescheitert sei. Schließlich habe es zu tauen begonnen. Er habe $70 von den Toten eingesteckt, ein Gewehr genommen und einige Fleischstücke als Proviant eingepackt. Im letzten Lager, das er vor der Indianeragentur aufgeschlagen habe, habe er die letzten Reste vertilgt. General Adams wollte von Packer wissen, warum er die Situation 9 Jahre zuvor völlig anders geschildert habe. Er antwortete: Ich war nervös. Ich wollte irgendetwas sagen. Die Geschichte, die ich damals erzählt habe, kam mir als erstes in den Sinn. War seine Darstellung der Ereignisse nun etwa glaubwürdiger geworden? Daran gab es nach wie vor erhebliche Zweifel. Ein konkretes Motiv? So behaupteten die Angehörigen von Ice Real Swan beispielsweise, dass das Mordopfer etwa $6.000 in Bargeld und Gold, entspricht in etwa $135.000 heute, während der Reise mit sich führte. Zudem sei auch sein Winchester-Gewehr von beträchtlichem Wert gewesen. War vor diesem Hintergrund nicht Habgier das viel plausiblere Mordmotiv? Möglicherweise waren die anderen vier Begleiter dabei Komplizen von ihm gewesen und er hatte sie dann später getötet, um die Beute nicht teilen zu müssen. Oder sie hatten Packers Mord beobachtet, ohne einzugreifen, und er hatte die potenziellen Zeugen beseitigt. Es gab aber auch Indizien, die gegen die Darstellung von Swans Angehörigen sprachen. So war zum Beispiel weder bei Packer noch am Tatort jemals Gold gefunden worden. Er führte auch keine mehrere tausenden Dollar mit sich herum, sondern nur einen kleineren Betrag. Man wusste aus den Zeugenaussagen, dass er in Swatche mit dem Geld um sich geschmissen hatte, doch dabei handelte es sich in Summe vermutlich um mehrere hundert und nicht tausende Dollar. Der erste Prozess. Dessen ungeachtet klagten die Behörden ihn wegen Mordes an Israel Swan an. Der Prozess begann am 6. April 1883 in Lake City. Zuständiger Richter war Melville B. Jerry. Alfred Packer plädierte auf nicht schuldig. Warum aber verhandelte man nur den Mord an Swan vor Gericht und nicht die übrigen vier? Zum einen hatte man, wie oben beschrieben, ein konkretes Tatmotiv, was in einem reinen Indizienprozess von Vorteil war. Zweitens wies Swans Leiche laut den Zeugenaussagen eine Besonderheit auf. Er schien sich gegen seinen Mörder heftig gewehrt zu haben, worauf Spuren am Leichnam hinzudeuten schienen, die wie typische Abwehrverletzung wirkten. Dummerweise konnte der Gerichtsmediziner Ryan diesen Umstand nicht bestätigen, denn er war gar nicht erst als Zeuge vor Gericht geladen worden. Und von den 20 Freiwilligen, die mit ihm am Tatort waren, verfügte keiner über medizinisches oder forensisches Vorwissen und praktische Erfahrung in polizeilicher Ermittlungsarbeit. Und ein schriftliches Protokoll existierte, wie gesagt, ebenfalls nicht. Preston Nutter beschrieb zum Beispiel ein Loch in einem Knochen, das er wahrgenommen habe. Seiner Meinung nach hätte die Kerbe von einer Schussverletzung herrühren können. Die Betonung liegt auf können. Denn wirklich sicher war nicht. Also urteilten die Geschworenen in diesem Prozess nicht über Beweismittel, sondern letztlich nur darüber, wie glaubwürdig Packers Aussage war. Im Kreuzverhör. Der Angeklagte nahm für mehr als 2 Stunden Platz im Zeugenstand. Während er dort die Fragen des Staatsanwalts beantwortete, konnte ihm dieser mehrere Lügen nachweisen. Packer machte falsche Angaben hinsichtlich seines Alters, über seine Zeit beim Militär und in Bezug auf die Gründe für seine Entlassung aus dem Kriegsdienst. Er leugnete, mit dem Tod der Männer etwas zu tun zu haben. Er gab lediglich zu, den beilschwingenden Wilson Bell in Notwehr erschossen zu haben. Und wieder einmal änderte er seine Darstellung der Geschehnisse. Im Prinzip kehrte er wieder zu seiner ersten Aussage zurück, nach der die Männer nacheinander verhungert oder erfroren seien. Die Überlebenden hätten sich dann vom Fleisch der Verstorbenen ernährt, bis er schließlich der Letzte gewesen sei. Was auch immer genau vorgefallen war, Packer war gemäß seiner Stellungnahme nie zugegen gewesen. Entweder habe er nach einem Ausweg gesucht oder sei auf Nahrungssuche gewesen. Und jedes Mal, wenn er zurückgekommen sei, habe das Menschenfleisch schon im Kessel geköchelt. Er gestand lediglich ein, dass er später selber Fleisch von Bell und Miller gegessen habe, um zu überleben. Die Geschworenen fällen ihr Urteil. Packer dachte, mit seiner detaillierten Schilderung der Ereignisse die Geschworenen überzeugt zu haben. Das Gegenteil war der Fall. Packer hatte inzwischen mehrere Versionen der Vorgänge geäußert, die sich widersprachen. Einige seiner Einlassungen waren offensichtliche Versuche, sich selbst von jeder Schuld reinzuwaschen. Er hatte zugegeben, dass er den Opfern Gegenstände und Geld abgenommen hatte. Er präsentierte sich im Zeugenstand schnippisch und flapsig. Die Geschworenen glaubten ihm kein Wort. Am 13. April 1883 sprachen sie ihn des vorsätzlichen Mordes an Israel Swan schuldig. Richter Gary kam in seiner Urteilsbegründung zu dem Schluss, dass Packer aus reiner Habgier gehandelt habe und nicht aus Notwehr oder um des reinen Überlebens willen. Er unterstellte dem Angeklagten, die 5 Opfer im Schlaf überrascht und getötet zu haben. Damit war Packer aus Sicht des Gerichts für alle Morde verantwortlich, auch wenn er nur für eine Mordtat bestraft wurde. Gary verhängte die Todesstrafe gegen den Verurteilten. Packer sollte am 19. Mai 1883 gehängt werden. Der Fall wird neu aufgerollt. Doch Alfred Packer legte Einspruch gegen das Urteil ein. Die Behörden mussten die Hinrichtung verschieben. Im Oktober 1885 gab der oberste Gerichtshof von Colorado der Revision wegen eines Formfehlers im Verfahren statt. Der Supreme Court argumentierte, dass Colorado im Jahre 1874, dem Tatzeitpunkt, noch kein US-Bundesstaat gewesen sei, sondern lediglich den Status eines Territoriums hatte. Das Strafgesetzbuch des Bundesstaates Colorado existierte noch nicht, entsprechend hatten die darin festgehaltenen Paragraphen noch keine rechtlich bindende Bedeutung. Daher konnte man Packer auf dieser Grundlage nicht aburteilen. Juristisch spricht man hier von einem sogenannten Rückwirkungsverbot. Das Verbrechen hatte sich zudem nicht auf Bundesterritorium, sondern darüber hinaus innerhalb der Grenzen eines Indianerreservats ereignet. Infolgedessen musste hier Bundesrecht und nicht föderales Recht zur Anwendung kommen. Damit war die Vollstreckung des Urteils ausgesetzt. Ein anderes Gericht sollte sich erneut mit dem Fall befassen. Der zweite Prozess. Der zweite Prozess fand 1886 in Gunnison statt. Dieses Mal traten mehrere örtliche Jäger als Zeugen auf. Sie bestätigten zwar, dass 1874 einer der härtesten Winter gewesen sei, an den sie sich erinnern konnten. Doch im San Juan-Gebirge habe es auch in dieser Zeit ein reichliches Angebot an Hirschen, Gabelböcken und kleineren Wildtieren gegeben. Es gab sogar einen Bericht, dass man damals einen Hirschkadaver nahe dem Tatort gefunden habe. Darüber hinaus hinterfragte der Prozess Packers Entscheidung, die Route über den Gebirgspass zu wählen. Wenn er sich tatsächlich in der Gegend ausgekannt hatte, wie er es bis in die Gegenwart behauptete, dann war dieser Entschluss nicht nachzuvollziehen. Es war bekannt, dass dort bei einem einzigen Schneesturm mehr als 2 Meter hoher Neuschnee fallen konnte. Diese Berge bei eisigen Temperaturen und Winden zu überqueren, kam einem Selbstmordkommando gleich. Jeder halbwegs erfahrene Führer hätte um diese Gefahr gewusst. Vor allen Dingen hatte ihn Häuptling Urey einen vergleichsweise sicheren Weg entlang des Gunnison River beschrieben. Dort hätte man auch jederzeit in akuter Hungersnot Fische angeln können, wenn kein Wild in Sicht kam. Doch er wählte die gewissermaßen todsichere Route über den zugeschneiten Pass. Warum? Totschlag statt Mord. Packer blieb in diesem Verfahren bei seinem letzten Geständnis aus dem März 1883, als er in den Zeugenstand gerufen wurde. Der dem Wahnsinn anheimfallende Bell habe alle getötet, er ihn in Notwehr erschossen. Packer hatte sich bei dem zweiten Prozess bessere Chancen versprochen, vor allen Dingen, weil der Gerichtsort auf Anweisung des Supreme Courts verlegt worden war. Doch er sah sich schwer getäuscht. Denn dieses Mal erklärte ihn das Gericht am 8. Juni 1886 gleich aller 5 Taten für schuldig. Immerhin war das Strafmaß glimpflicher. Die Geschworenen werteten die Verbrechen nicht als heimtückischen Mord, sondern als vorsätzlichen Totschlag. Für jede Tat erhielt Packer 8 Jahre Gefängnis aufgebrummt, was in Summe eine Haftstrafe von 40 Jahren ergab. Gewiss kein Pappenstiel, auch nach US-Geflogenheiten nicht. Denn zum damaligen Zeitpunkt stellte dies die längste Freiheitsstrafe dar, die in der Geschichte der Vereinigten Staaten jemals verhängt worden war. Alfred Packer saß seine Strafe im Gefängnis von Cannon City ab. Er legte erneut Berufung gegen das Urteil ein, insgesamt 5-mal, immer ohne Erfolg. Er schrieb an mehrere Zeitungen und beklagte sich über das Unrecht, das ihm widerfahren sei. So verfasste er unter anderem am 7. August 1897 einen Brief an einen Redakteur der Denver Rocky Mountain News. Wieder bezog er ausführlich Stellung zu den Vorkommnissen im Winter 1874. Und erneut wich seine Darstellung von früheren Versionen ab. Die Zeitung druckte den Text, dramatisierte ihn aber an einigen Stellen. In dem Schreiben behauptete Packer zum Beispiel, dass man ihn nach seiner Rückkehr 3 Wochen lang medizinisch versorgt habe, was laut der zeitgenössischen Berichte schlichtweg nicht stimmte. Er hatte im Gegenteil bei seinem Eintreffen einen überraschend gesunden Eindruck hinterlassen, zumindest angesichts der Tatsache, dass er gerade dem Hungertod von der Schippe gesprungen sei. Er behauptete zudem, dass er sofort gestanden habe, Bell in Notwehr getötet zu haben, was ebenfalls nicht der Wahrheit entsprach. Der Zeitungsartikel sollte ihm dennoch nützen. Polly Pry. Nach 16 Jahren in Haft beantragte Alfred Packer eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung. Sein Antrag wurde zunächst abgelehnt. Doch Polly Pry, eine Reporterin der Denver Post, interessierte sich für seine Geschichte und glaubte ihm, dass er unschuldig war. Sie leitete eine Kampagne in die Wege, die sich für die Freilassung Packers einsetzte. Mit der Zeitung im Rücken konnte sie auch die Aufmerksamkeit des amtierenden Gouverneurs Charles Thomas auf sich lenken. Sie porträtierte Packer als einfachen Mann aus dem Volk, der sich plötzlich in einer tragischen und aussichtslosen Lage wiederfand. Er war laut ihrer Darstellung lediglich ein Opfer der extremen Umstände und tat das, was man tun musste, um in solch einer Situation zu überleben. Die Gesellschaft habe dann an ihm ein Exempel statuieren müssen, weil der Kannibalismus an einem Tabu rührte. Was nicht stimmte. Auf die Tatsache, dass Packer Menschen verspeist hatte, war in keinem der beiden Urteile näher eingegangen worden. Dieser Tatumstand führte definitiv nicht zu den Verurteilungen. Vorzeitige Entlassung. Doch Price Kampagne zeigte Wirkung bei den Lesern. Immerhin waren seit den Geschehnissen auch schon 25 Jahre vergangen. Packer reichte nochmals ein Bewährungsgesuch ein. Dieses Mal führte er seinen schlechten Gesundheitszustand als Begründung an. Am 8. Februar 1901 wurde dem Antrag schließlich stattgegeben. Der Gefängnisarzt hatte ihm eine Nierenerkrankung attestiert, für deren Verlauf ein weiterer Aufenthalt im Gefängnis lebensgefährlich sei. Gleichzeitig hatten mehrere bekannte Persönlichkeiten im Bundesstaat Colorado, darunter die Eigentümer der Denver Post, eine Petition zu seinen Gunsten unterschrieben. Das geschah nicht ohne Eigennutz. Den Zeitungseigentümern gehörte nämlich auch der damals sehr populäre Sal's Floto Circus. Man hatte schon Pläne geschmiedet, wie man mit Packer als neuem Zuschauermagneten viel Geld verdienen konnte. Die Entscheidung bedeutete nicht, dass der Gouverneur seine grundsätzliche Haltung aufgegeben hatte. Er hielt Packer nach wie vor für schuldig. Mit anderen Worten, der Gouverneur hatte den Häftling nicht begnadigt, weil er an einen Justizirrtum glaubte, sondern ihn lediglich aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme auf Bewährung aus der Haft entlassen. Die letzten Jahre. Nach seiner Freilassung stellte ihn die Denver Post als Sicherheitskraft ein. Allerdings konnte er sich an das Stadtleben nicht gewöhnen. Er zog daher in den Deer Creek Canyon im Jefferson County. In seinen verbleibenden Lebensjahren arbeitete er als Geschäftsführer zweier Minen. Viele Leute bezeichneten ihn als netten alten Mann. Bis heute hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Packer auf seine alten Tage zum Vegetarier bekehrt worden sei, aber das ist vermutlich nur eine hübsch ausgedachte Anekdote. Ende 1906 fand ein Wildhüter Packer bewusstlos auf, etwa 2 Kilometer von seinem Haus entfernt. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits an fortgeschrittener Demenz erkrankt. In den letzten Lebensmonaten pflegte ihn eine Mrs. Van Alstyne. Am 24. April 1907 verstarb Alfred Packer an einem Schlaganfall. Er wurde auf dem Prince Avenue Friedhof in Littleton, Colorado auf Staatskosten bestattet. Wegen seiner Dienstzeit beim Militär galt er als Veteran. Das Militär bezahlte auch den Grabstein. Damit war die Packer-Saga aber noch nicht am Ende angelangt. Neugier eines Juraprofessors. 1989 besuchte der Juraprofessor James E. Starrs, der an der George Washington University in der Hauptstadt lehrte, die Kleinstadt Gunnison. Er hatte von der Packer-Story gehört und sich aus beruflichem Interesse mit beiden Prozessen beschäftigt. Nun wollte er sich den Ort, an dem sich die Geschichte vor mehr als 100 Jahren zugetragen hatte, mit eigenen Augen anschauen. Doch die Suche gestaltete sich schwieriger, als er dachte. Es gab zwar eine Gedenkstätte für die Opfer, doch die war viele Jahre nach dem Tod der 5 Männer entstanden. Niemand im Ort wusste, wo sich der exakte Fundort der Leichen befunden hatte. Starrs befragte die Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Denkmal für die Opfer errichtet war. Durfte er auf dem Grund graben, um nach den Überresten zu suchen? Es war zumindest eine plausible Arbeitshypothese, dass man die Gedenkstätte ungefähr dort aufgestellt hatte, wo der tatsächliche Tatort lag. Die Besitzer gaben ihm die Erlaubnis. Er besorgte sich von den zuständigen Behörden eine Genehmigung für eine archäologische Grabung. Ausgrabungen 1989. Die Arbeiten begannen am 17. Juli 1989. Starrs Team bestand aus Anthropologen, Archäologen, Fotografen, studentischen Hilfskräften, einem Anwalt und anderem forensischen Personal. Die lokalen und regionalen Medien waren ebenfalls vor Ort. Die Wissenschaftler untersuchten zunächst die Zusammensetzung des Bodens und entnahmen Proben, um den pH-Wert zu bestimmen. Mit einem speziellen Radargerät liefen sie das Terrain ab, das nach Auswertung der Daten am vielversprechendsten war. Sie wurden fündig. Nur rund 30 cm unter der Oberfläche stießen sie auf Knochen. Das Grab lag am Ende eines Privatwegs, der zum Haus eines Chirurgen gehörte. Angesichts der geringen Grabungstiefe verzichtete das Team auf schweres technisches Gerät wie etwa ein Bagger. Der hätte am Ende mehr zerstört, als er genutzt hätte. Stattdessen legten die Mitarbeiter die 5 Leichname im Laufe des Tages mit Hilfe von Kellen frei. Die Knochen der verschiedenen Leichen hatten sich nicht vermischt, was die Arbeit für die Anthropologen erleichterte. Man fotografierte alle Skelette, verpackte sie in Kisten, beschriftete diese und verfrachtete sie ins Labor der University of Arizona in Tucson. Analyse der Skelette. Dort untersuchte man die Knochen sorgfältig. Einige Skelettteile leitete man zwecks Datierung und Altersanalyse an den anthropologischen Kurator des Smithsonian Instituts, Douglas Überlecker, weiter. Mit Hilfe bekannter Informationen konnten die Wissenschaftler so zunächst die Identität jedes Toten klären. Anschließend begutachteten sie alle Knochenbeschädigungen, die möglicherweise auf eine Verletzung zurückzuführen waren. Will man die konkrete Todesursache bestimmen und hat nur ein Skelett zur Verfügung, kann dies mitunter schwierig sein. Falls der Tote durch eine Kugel, einen Messerstich oder stumpfe Gewalteinwirkung starb, vereinfacht dies die Analyse ungemein. Denn all dies hinterlässt häufig auch sichtbare Spuren am Knochenapparat. Alle Leichen wiesen schwere Kopfverletzungen auf, die von Hieben mit einem Beil herrühren konnten. Zudem bemerken die Wissenschaftler Schnittkerben an den Armen und Händen von drei Toten, die auf Abwehrverletzungen hindeuteten. Andere Vertiefungen im Knochengewebe sprachen eher dafür, dass jemand mit einem Messer Fleischstücke aus dem Körper entfernt hatte. Letztere Verwundungen fanden sich an allen fünf Leichen. Fazit der Untersuchung: Stars kam zu dem Schluss, dass Packer alle fünf Männer höchstwahrscheinlich ermordet und sich von ihren Leichen ernährt hatte, was er in seinen Geständnissen immer anders dargestellt hatte. Ob er dies allerdings von Anfang an geplant hatte oder die Tat eine Art Kurzschlussreaktion war, ließ sich anhand der Spuren nicht erklären. Es ließ sich nur folgern, dass Packer irgendwann den Entschluss fasste, seine Kameraden hinterrücks zu ermorden. Möglicherweise konnte er zwei von ihnen im Schlaf erschlagen. Mit den übrigen drei kam es dann zu einem Kampf, was die Abwehrverletzung nahelegten. 1994 untersuchte David P. Bailey, Kurator des Museum of Western Colorado in Gunnison, erneut den Tatort und fand dort seinen Angaben zufolge Packers Pistole, einen Colt Baujahr 1862. Der Revolver war geladen, es befanden sich noch drei Kugeln in den Kammern. Es war allerdings lange Zeit unklar, ob sich die Herkunft der Waffe tatsächlich nachweisen ließ. 2001 fügte Dr. Richard Duje vom Mesa State College einen Vergleich der vermeintlichen Tatwaffe und der darin befindlichen Munition mit einigen Wunden am Leichnam von Shannon Bell durch. Er kam zu dem Schluss, dass Bell wohl von einer Kugel aus Packers mutmaßlicher Waffe im Unterleib getroffen wurde. Dies beantwortete allerdings nicht die Frage, ob Packer aus Notwehr gehandelt habe oder ob Bell schlichtweg das letzte überrumpelte Opfer war, das dieser tötete. Kurzum, die Frage nach Packers Schuld oder Unschuld wird noch länger ein Geheimnis bzw. eine Glaubensfrage bleiben.